Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Austrian Standards. Driven by Making Sense.
Sind alle Links, die beim Sprechen gendern? Was ist an unserer Kleidung politisch? Mit wie viel Schuhen kann man das Haus verlassen?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki, ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen Zeitgenossinnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser sechsten Etappe auf unserer Reise in die Normalität von morgen. Mit der Präzision der Atomuhr, den Mittelwerten der Statistik oder mit den Methoden der Psychoanalyse. Wir haben einige Annäherungsversuche an die Normalität unternommen. Die einzige Sicherheit bisher, die eine Normalität, gibt es ebenso wenig wie die eine Wirklichkeit. Vielmehr gibt es gemeinsame Normen, die wir als Gesellschaft festlegen, zu denen wir uns täglich in Beziehung setzen und sie dadurch verändern. Mit dem ständigen Umkreisen dieser gesellschaftlichen Normen schaffen wir uns unser eigenes Konzept von Normalität. Was für uns normal ist, das behalten wir nicht für uns. Wir drücken es aus, stülpen es uns mit jedem Kleidungsstück über, tragen es mit jedem Wort auf der Zunge. Und hier wird es politisch. Denn was wir auf den ersten Blick für den Ausdruck unserer Persönlichkeit halten, hat immer eine gesellschaftliche und damit eine politische Dimension. Wir beziehen uns auf kollektive Codes. Die Bezugssysteme, also Normen hinter diesen Codes, die schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Sprache ist die Norm schlechthin. Sie unterteilt Wirklichkeit in Begriffe. Doch Sprache bildet unsere Welt nicht einfach nur ab. Sie prägt unsere Vorstellung von Wirklichkeit aktiv. An dieser Wirklichkeit bauen wir alle ständig gemeinsam weiter. Ganz einfach, indem wir sprechen. Was bedeutet das aber für das Sprechen? Wir sind im Büro des Sprachwissenschaftlers Jürgen Spitzmüller, der Uniprofessor in der Sensengasse, Rollkragenpulli und italienischer Espresso, den wir mittlerweile ausgetrunken haben. Wie ist das mit der Sprache? Hätten wir ohne sie gar keine Vorstellung von Normalität?
Ja, das ist richtig. Also wir könnten sie nicht begrifflich fassen. Was etwas Normales ist, das ist ja zunächst mal eine Vorstellung, eine Abgrenzung von etwas, was wir als nicht normal betrachten. Ja, das heißt, wir haben zunächst mal, könnten wir sagen, eine Wirklichkeit um uns herum, die chaotisch und komplex ist und die wir zu fassen versuchen und auch fassen müssen, damit wir in unserem Alltag zurechtkommen. Und Sprache hilft uns, diese Wirklichkeit sozusagen zu sortieren und zu kategorisieren und eben zu bestimmen, was für uns erwartbar ist, was nicht. Und das ist dann vielleicht auch schon in Richtung Normalität. Ja, und ohne Sprache oder ohne Zeichen würde man vielleicht sagen, generell hätten wir keinen Zugriff auf die Welt und könnten deswegen wahrscheinlich tatsächlich diese Kategorie nicht fassen.
Dabei ist Sprache kein ein für alle Mal festgeschriebenes, unumstößliches System, das wir einfach nur benutzen. Es ist komplizierter und wesentlich dynamischer.
Sehr, ja, also davon können wir ausgehen. Also davon gehen wir zumindest in der Soziolinguistik aus. Also es gibt sozusagen, vielleicht um noch einen Schritt zurückzugehen, so eine Dreiecksbeziehung in der Sprachwissenschaft, die immer wieder wichtig gemacht wurde, nämlich einerseits gibt es das System von Sprachen, also zum Beispiel einen grammatischen Regularitäten einer Sprache, die sozusagen vorgeben, was alles möglich ist in einer Sprache. Also welche Sätze wir bilden können beispielsweise, grammatisch wohlgeformt, welche nicht. Es gibt den Sprachgebrauch, das ist das, was verwendet wird, ja, und das ist teilweise vom System natürlich bestimmt, geht aber immer wieder über das System auch hinweg. Ja, wir haben sozusagen Systemabweichungen. Und die dritte Größe ist das, was Eugenio Cugerio genannt hat, die Norm tatsächlich. Und oder Usage, die Gebrauchsregeln. Und das ist das, was sozusagen nicht alles, was möglich ist, sondern das, was üblich ist. Und in der modernen Soziolinguistik sprechen wir eben auch von System oder Structure, Use und Ideology. Das ist im Prinzip das Gleiche. Also wir haben systemische Bedingungen, wir haben Gebrauchspraktiken und wir haben Ideologien, Vorstellungen davon, wie etwas sein soll. Und wir gehen davon aus, dass diese drei Dimensionen sich immer beeinflussen.
Diese dritte Dimension der Sprachideologien meint das, was wir in der vergangenen Folge mit sozialer Norm beschrieben haben. Wir haben eine Vorstellung davon, wie wir in einem Chat schreiben. Wir haben eine Idee von Jugendjargon, ein unbehagliches Gefühl davon, wie amtliche Formulare verfasst sind. Und auch wenn diese Konzepte dann in der Wirklichkeit nicht eins zu eins angewandt werden, so prägen sie unsere Vorstellungen von Normalität dennoch mit. Damit ist Sprache ein Gestaltungselement von Gesellschaft. Und das macht sie politisch.
Sprache ist immer schon politisch gewesen. Also sie ist nicht politisiert worden, sondern sie ist ein wesentliches Merkmal von dem, wie wir uns als Gesellschaft verstehen und wie wir auch Politik verstehen. Schon allein die Frage, was ist eine Sprache, ist im Grunde eine politische Frage. Also die Aufteilung, die Benennung von Sprachen wie Deutsch, Englisch, ja, oder die Unterscheidung von Sprachen wie jetzt zum Beispiel Deutsch oder Luxemburgisch, ja, sind das zwei verschiedene Sprachen, oder jetzt aktuell Bosnisch, Serbisch, Kroatisch, Montenegrinisch gegenüber Serbo-Kroatisch. Das ist eine politische Frage. Und dieses Bedürfnis, dass man Sprachen auf abgrenzt und sagt, das hier hört die Sprache auf und hier fängt eine andere an, die ist ja auch geschichtlich sehr stark aus der Nationalstaatenbildung hervorgegangen und hat sehr viel damit zu tun, dass sich auch Gemeinschaften, größere Gemeinschaften abgegrenzt haben. Das heißt, Sprache ist sozusagen nicht politisiert worden, sondern sie ist immer schon politisch gewesen.
Das einfache Sprechen wird zum politischen Akt. Dass ich eine Entscheidung treffe, wie ich Sprache einsetze, damit positioniere ich mich. So deutlich war mir das nicht klar, wie viel wir mit jedem Satz über uns selbst preisgeben. Meist sind das ja auch keine ganz bewussten Entscheidungen. Wir haben eine sehr intuitive Art, diese politische Dimension zu bedienen, haben eine Art Normalität dafür entwickelt. Wenn wir vor jedem Satz alle möglichen Subtexte, Metaebenen, versteckten Bedeutungen abwiegen würden, dann müssten wir wohl den Großteil des Tages schweigen.
Anderes Beispiel wären Dialekte, ja, oder auch bestimmte regionale Zuordnungen. Die kann man natürlich sagen, wir verwenden einen Dialekt, weil wir aus einer bestimmten Region kommen, aber das ist nicht alles. Wir verwenden einen Dialekt in bestimmten Situationen auch, um uns in einer bestimmten Art und Weise als eine bestimmte Person aus einer bestimmten Region sichtbar zu machen. Oder wir wechseln in Standarddeutsch, um uns in einer bestimmten Art und Weise sichtbar zu machen. Das machen wir alle relativ routiniert und häufig ohne darüber nachzudenken und häufig auch ohne darüber nachdenken zu können.
Da Sprache ein lebendiges System ist, wird sie immer wieder auch zum Schauplatz von politischen Debatten, wenn wir in und mit Sprache gesellschaftliche Normalität neu verhandeln. Um die Jahrtausendwende war die große Rechtschreibreform Thema. Davor gab es hitzige Debatten, ob englischsprachige Lehnwörter ein Zeichen von Modernität sind oder unsere Kultur untergraben. Die gesellschaftliche Norm, die wir aktuell in Sprache verhandeln, ist die politisch höchst aufgeladene Frage des Genderns. Gendern oder nicht? Dieser Frage können wir uns gar nicht entziehen. Mit so gut wie jedem Satz beziehen wir Position. Neutralität gibt es da gar nicht.
Da stellen wir im Moment fest, es gibt eine ganz starke Registrierung. Leute, die gendern, stehen politisch links. Ja? Leute, die nicht gendern oder die das ablehnen, stehen eher in einer anderen politischen Position oder noch stärker. Das sind so die grünen Frauen, die das machen. Ja? Und das deckt sich teilweise auch mit der Praxis und es deckt sich im Moment auch sehr stark mit der Praxis, weil diese Ideologie, die Vorstellung, dass das so ist, so im Moment medial so stark sichtbar ist und diskutiert wird, dass man in dem Bereich jetzt sozusagen fast gar nicht mehr das verwenden kann, ohne sich bewusst zu positionieren.
Das Spannende für den Zusammenhang von Sprache und Normalität ist hier, Mit jeder Entscheidung für oder gegen das Gendern trägt jeder gesprochene oder geschriebene Satz zur Normalität von morgen bei. Menschen, die beim Sprechen gendern, sagen, Sprache formt Wirklichkeit aktiv. Wenn ich nicht mehr nur das generische Maskulin verwende, dann baue ich damit Stück für Stück die Strukturen des Patriarchats ab. Auf der anderen Seite steht das Argument, die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit, egal wie ich sie benenne. Was verändert sich also zuerst? Sprache oder Wirklichkeit? Eine klassische Henne-oder-Ei-Frage.
Also die Sprachwissenschaftler dazu ganz verschiedene Antworten. Sie können Kolleginnen fragen, die sagen, die Sprache bildet nur ab, und sie können Kolleginnen fragen, die sagen, die Sprache bildet Wirklichkeit, und sie können andere fragen, die sagen, es ist eine Wechselwirkung. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Wechselwirkung. Das ist so die soziolinguistische Perspektive, denn man sieht es ja in der Gender-Debatte. Wenn es egal wäre, dann könnte man ja sagen, dann können wir ja gendern. Aber man sieht ja an dieser Kritik, dass es auch den Leuten, die dagegen sind, nicht egal ist, wie man etwas bezeichnet. Ja? Und hier schlägt genau dieses Prinzip der sozialen Registrierung. Inzwischen sind diese Formen von Geschlechtsrepräsentation, also, und wir gendern immer, auch wenn wir nicht gendern, ja, auch dann repräsentieren wir ja Geschlechter. Es gibt ja kein Nicht-Gendern sozusagen, sondern auch das generische Maskulinum ist eine Form des Genderns. Wenn das ist inzwischen so stark registriert und durch den Diskurs geformt in den Medien, dass diese Assoziationen eben so stark sind. Ich denke, es ist auch etwas, was sich verändert in der Zeit. Das generische Maskulinum heute hat nicht mehr die gleiche soziale Bedeutung wie das generische Maskulinum vor 30 Jahren. Ja? Also ich merke es auch an meinem Gebrauch. Ich habe vor 20 Jahren wahrscheinlich das generische Maskulinum relativ unreflektiert verwendet, aber die Diskussion hat sich so verändert, dass man sozusagen eine andere Position bezieht, wenn man das tut. Jedenfalls, wenn man in einer Position ist, die sich mit Sprache befasst. Also von daher ist es etwas, was sich verändert auf jeden Fall, und es verändert auch die soziale Realität, weil man eben über die Bezeichnung eben die Wirklichkeit auch bespricht, wahrnimmt. Und letztlich ist es eine Aushandlung von Deutungen der sozialen Wirklichkeit, die hier über Sprache läuft.
Wie diese ganze Gender-Debatte ausgehen wird, das weiß auch Jürgen Spitzmüller nicht. Er ist jedoch sicher, dass uns das Thema noch ein Weilchen begleiten wird, bis sich hier eine für alle irgendwie akzeptable neue Normalität eingeschliffen hat. Was passiert aber, wenn so eine neue Norm ausverhandelt ist? Wie setzen wir das als Gesellschaft dann um? Mit dieser Frage steige ich in den Zoom-Call mit der Politikwissenschaftlerin Alexandra Weiß ein. Ich erreiche sie in ihrem mit Büchern gefüllten Büro an der Uni Innsbruck, wo sie unter anderem zum Thema Geschlechtergerechtigkeit forscht. Ist das so einfach? Wir verhandeln gemeinsam eine Norm, und schon ist sie auch politisch Normalität geworden.
Naja, ich würde sagen, dass sich hier eine Widersprüchlichkeit auftut. Ne? Also gerade wenn wir Geschlechterverhältnisse betrachten, dann sehen wir, dass eigentlich alle der Meinung sind, dass hier Gleichheit zur Normalität geworden ist. Ja, das würde aber auch bedeuten, dass wir entsprechende Rahmenbedingungen brauchen, und die haben wir nicht. Das heißt, da tun sich Widersprüche auf. Das heißt, die Normen, also jetzt also in einem kulturellen Sinne, sind nicht mehr so eng, wie sie vielleicht mal waren, also wie sie waren, als die Frauenbewegung dagegen angekämpft hat. Da hat sich viel verändert in der Denkweise oder was Menschen im Allgemeinen so wissen über Geschlechterverhältnisse, wie sie ausschauen sollen etc. Aber die Möglichkeiten, das letztlich umzusetzen, und es wird immer dann schlagend, wenn man zum Beispiel eine Familie gründet, wenn man Kinder bekommt, ja, dann stellen sich wieder sehr alte Strukturen ein. Das heißt, es scheint, als ob alles möglich wäre, die Realität schaut aber ganz anders aus, ja. Das heißt, wir haben da immer noch Strukturen, die das eben nicht ermöglichen, die sozusagen etwas ja vielfältigere Lebensgestaltungen, Lebensstile dann wieder sehr einschränken, wenn eben so wichtige Ereignisse wie eben Kinderkriegen eintreten, ja.
Mit dem reinen Ausverhandeln von neuen Normen ist es also lange noch nicht getan, um etwas zu verändern. Das Gendern hat keine unmittelbare Revolution der Geschlechtergleichstellung gebracht. Das bedeutet nicht, dass es keinen Effekt hätte. Doch die gesellschaftlichen Strukturen und politischen Entscheidungen sind deutlich schwerfälliger als sprachliche Formulierungen. Die ganz praktischen Rahmenbedingungen für unsere persönlichen Entscheidungen ändern sich nur sehr langsam. Selbst wenn wir es als normal erachten, dass Mütter voll berufstätig sind, kann das an den ganz praktischen Hürden von Kindergarten, Öffnungszeiten sehr schnell scheitern. Was sich allerdings geändert hat, so die Analyse von Alexandra Weiß, ist, wer für dieses Nichtgelingen individueller Lebensentwürfe verantwortlich ist.
Das heißt, ja, es scheint alles möglich, aber es ist sozusagen, die Realitäten schauen dann letztlich ganz anders aus. Und nachdem wir in einer Zeit leben, wo scheinbar das Individuum alles selber regeln kann oder soll, ist es dann auch die Schuld des Einzelnen oder der Einzelnen, wenn das nicht gelingt, ja. Also wir sind ja schon sehr stark in einer Zeit, also schon seit, das ist nichts Neues, das hat auch begonnen mit dieser neoliberalen Transformation der Gesellschaft, also in den spätestens 80er Jahren, dass das Individuum immer mehr selber verantwortlich gemacht wird für dieses gelingende Leben und die Rahmenbedingungen, die Strukturen dafür sukzessive eigentlich zum Teil auch abgebaut wurden, zum Teil nicht in dem Maße ausgebaut wurden, wie das eigentlich mal angedacht war. Das heißt, das ist dann immer mehr individuelle Verantwortung statt einer politischen, ja.
Dieses Verschieben der Verantwortung ins Individuelle macht unsere persönlichen Entscheidungen so politisch. Aber nicht nur, wie wir sprechen, auch das, was wir am Leib tragen, ist nie nur eine Frage des modischen Geschmacks. Auch Kleidung ist immer ein zur Schau gestelltes Konzept von Normalität. Mit ihr schlüpfen wir nicht nur in Textil, sondern auch in politisch kodierte Normen. Auch Kleidung ist eine Sprache, die wir beherrschen und in der wir täglich kommunizieren. Diese These stellte der französische Philosoph Roland Barthes in »Die Sprache der Mode« auf. Seine tiefgehende Analyse dieses sprachlichen Systems erschien 1967 und hat nicht an Aktualität verloren. Barthes geht davon aus, dass Mode nicht einfach eine Frage des Stils oder des eigenen Geschmacks ist, sondern eine Form von Kommunikation innerhalb einer Gesellschaft. Er sieht Kleidung als ein komplexes System aus Codes, mit denen wir bewusst oder unbewusst unsere soziale oder politische Zugehörigkeit ausdrücken. In unserem Zusammenhang würden wir sagen, Kleidung drückt unser Konzept von Normalität aus. Wir tragen Politik also nicht nur auf der Zunge, sondern stülpen sie uns auch über wie eine zweite Haut. Auch darüber denken wir nicht jeden Morgen vor dem Kleiderschrank nach. Oder zumindest ich nicht. Meine Kleidung ist einfach Teil meiner Normalität. Aber doch drückt sie so viel mehr aus. Die Designerin Susanne Bisowski schlüpft in ein gänzlich monochromes Outfit, bevor sie ihr Atelier betritt. Sie setzt sich damit in ihrer Werkstatt deutlich ab von ihren Kreationen mit blumigen Mustern und in kräftig leuchtenden Farben. Die Zimmer der Altbauwohnung in der Seidengasse, in der Bisowski ihr Atelier hat, sind bis unter die hohen Decken gefüllt mit Textil, mit alten Stoffen und farbenfrohen Accessoires aller Art, von Vintage-Brotdosen bis zu Regenschirmen.
Ich brauche mich als weiße oder schwarze Fläche, damit das System nicht kollabiert. Wenn ich hinter der Puppe arbeite, was ich immer tue, und über den Spiegel arbeite und ich mich auch nochmal bunt wahrnehme, dann geht sich das leider fürs Design dann nicht mehr aus.
Mode ist neben solchen ganz praktischen Gründen also immer auch Haltung, drückt die Zugehörigkeit zu einer Gruppe aus. Und sei es die der Nonkonformisten. Die Codes, die wir mit Kleidung bedienen, waren früher einfacher zu knacken. Der Bäcker, die Magd oder die Königin waren an ihrer Kleidung ganz klar zu erkennen. Mit beruflichen Einordnungen tun wir uns da heute in den meisten Fällen deutlich schwerer.
Optisch, es ist auch heute so, nur ist es diffiziler, weil es allgemeine auf einen Punkt gebrachte Textilien wie die Jeans oder sowas gibt, die alle verbindet und auf für den Normalsterblichen auf der Straße nicht erkennbar ist, ob das jetzt ein Broker ist oder ob das jetzt ein Bäcker ist, der uns die Brötchen bäckt. Obwohl, die Broker kennt man dann doch auch an der Haartracht, glaube ich. Ich denke, die Praktikabilität spielt eine untergeordnete Rolle bei einem optischen textilen Auftritt. Außer es ist einer Berufsgruppe geschuldet, die da heißt Bäcker. Während der Föst arbeitet, wird sich kein Polyester-T-Shirt anziehen, wenn ein Funke drauf fällt, dass er gleich, dass sich das durchbohrt bis an die Haut. Also es gibt schon so bestimmte kluge Überlegungen für die Berufswelt, die man, glaube ich, bis heute einhält.
geht es um die Frage, wie Kleidung unser Konzept von Normalität ausdrückt, dann ist der Beruf nicht mehr das wichtigste Merkmal. An Kleidung versuchen wir instinktiv abzulesen, in welcher Normalität sich ein Gegenüber bewegt. Wir ziehen, auch wenn das politisch nicht korrekt sein mag, automatisch Rückschlüsse. Versuchen einzuordnen, wo jemand steht in der Gesellschaft. Ist jemand konservativ oder linksliberal, traditionalistisch oder alternativ orientiert? Die Kleidung scheint uns da Hinweise zu geben. Aber wozu brauchen wir diese Informationen überhaupt?
Naja, erstens hilft es bei der Paarfindung, glaube ich, dass man ein paar Dinge ausschließt. Ich glaube, der erste Eindruck ist trotzdem, also da trennen sich schon einmal die ersten Wege, wo man sagt, also ich muss nicht unbedingt jetzt mit einem Menschen leben, der, ich weiß nicht, ich bin da aufgeschlossen, ich weiß nicht, was der Mensch anhaben müsste, dass ich mich sofort vor ihm ekle. Ich glaube, es wären ganz, ganz, ganz billige Schuhe in meinem Fall. Aber sonst bin ich aufgeschlossen, aber natürlich, also bei mir würde kein erotischer Funke überspringen bei einem Broker an der Wall Street. Weil diese Art von Auftreten mit diesen super slim Anzügen und zu kurzen Hosen, das brauche ich einfach nicht, muss nicht sein. Und das ist eine nette Überlegung für eine Gruppe, die sich so wiederfindet. Aber es ist jetzt niemand, der bei mir jetzt im Salon einkaufen kommen würde.
Ist es dann der Modestil, der Susanne Bisowski hier abschreckt, oder das Normalitätskonzept, das sie dahinter vermutet?
Das ist einfach eine völlig andere Welt, in der sich dieser Mensch betätigt, und die würde nie in meine eindringen wollen und ich nicht in die andere. Da weiß man schon, diese Magnete, die stoßen sich ab. Also da wird es nie ein richtiges Aufeinander. Vielleicht ist es total oberflächlich von mir gesehen, aber vielleicht müsste man sich da auch wirklich einlassen auf so ein Thema. Aber da haben wir es wieder. Die Kleidung hilft oder verhindert da ein Zusammenfinden.
Es sind ganz feine Netze aus Codes, mit denen wir unsere Vorstellung von Normalität ausdrücken. Wir machen uns damit für Gleichgesinnte erkennbar. Wir schützen uns im Gegenzug davor, Menschen zu nahe zu kommen, die in einem ganz anderen Bezugssystem leben als wir selbst. Dass wir diese systematischen Signale aussenden, bewahrt uns vor unnötigen Konflikten. Wir klären also einige Auffassungsunterschiede schon vor einer persönlichen Begegnung. Diese Codes schaffen Vertrautheit und Misstrauen in Begegnungen. Auch sie sind eine Art Filter, durch den wir die Welt wahrnehmen und sortieren. Wären im Gegenzug alle Menschen gleich gekleidet, ja uniformiert, würde uns das schwerer fallen. Dann müssten wir manches Abklärungsgespräch mehr führen, uns deutlich mehr kleinen Auseinandersetzungen stellen. Vielleicht liegt darin eine Erklärung für die hitzigen Debatten, die wir in der Jugend noch führen, mit den Eltern, PädagogInnen, den SchulkollegInnen aus anderen sozialen Kontexten. Bisher dachte ich, bei diesen Auseinandersetzungen der Jugend geht es darum, die eigene Persönlichkeit zu entfalten. Es scheint aber mehr zu sein als das. Dieser Prozess ist politischer, als ich geglaubt habe. Und wir lernen dabei nicht nur uns selbst, sondern auch andere Normalitäten kennen. Manche dieser Debatten werden wir nie wieder im Leben führen, weil wir gelernt haben, wo sie lauern und ihnen aus dem Weg gehen, gewarnt von diffizilen Codes in Sprache und Kleidung. Was wie ein vernünftiger und auch sehr zweckdienlicher Mechanismus klingt, hat aber auch seine Schattenseiten. Die Normalitätskonzepte vieler Menschen sind oft nur Fassade. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, wie unrecht ich Menschen nach dem ersten Eindruck getan habe. Wer zudem immer nur mit Menschen im eigenen normalen Universum verkehrt, der verarmt. Denn die Inspiration, die Erweiterung des eigenen Horizonts, all das passiert meist jenseits der Komfortzone. Für die Normalität von morgen heißt es wohl auch in der Mode, die Bezugssysteme werden sich in einer diverser werdenden Gesellschaft noch weiter ausdifferenzieren. Der Bereich dessen, was als normal gelten wird, wird sich noch einmal ausweiten. Im Geiste dieses immer bunter werden, immer mehr werden, stellt sich aber auch die Frage, wird es weiterhin normal bleiben, Kleidung zu konsumieren wie Fast Food?
Brauche ich 5 Pullis oder brauche ich nur einen guten Pulli oder brauche ich 2 Pullis? Und mit wie vielen Schuhen kann ich das Haus verlassen? dieser viel propagierte Hausverstand, der sitzt eigentlich relativ nah im Gerechtigkeitszentrum im Hirn. Und ich glaube, dass man den ankurbeln sollte, dass da wieder da muss man sich nicht quälen und unbedingt jetzt ein Kleidungsstück kaufen, wo ja die Nähte auch noch aus Baumwoll sind, sondern da macht man einfach einen Schritt in die Richtung, dass man sagt, okay, dann überlege ich, ob ich jetzt wirklich dieses T-Shirt doch noch ein paar Jahre tragen kann oder ob ich es gleich wieder wegschmeißen muss, weil es mir nicht mehr gefällt oder weil es der Modemarkt so verbietet.
Noch gehört dieser Hausverstand nicht zur modischen Normalität oder nur in einer sehr schmalen Gesellschaftsschicht. Ich bin nicht einmal sicher, ob wir den Weg dorthin überhaupt schon eingeschlagen haben.
Also ich bleibe realistisch. Ich glaube, die Mode wird existieren müssen. Oder wird weiterhin existieren. Es wird diese Strumpfhose, die nicht zerreißt, nur selten geben, weil der Markt, also sie ist längst erfunden, aber sie wird nicht auf den Markt kommen, weil der Markt muss weiter existieren. Es gab zur Jahrhundertwende den perfekten Schuh, der den Fuß perfekt gehalten hat, in der perfekten Schnürung und Proportion. Der würde aber jetzt vom modischen Gesamtbild nur alle 30 Jahre vielleicht auf den Markt kommen, weil er optisch nur dann relevant ist. Von der klugen Überlegung müsste man ihn durchgehend tragen, die nächsten 100 Jahre. Aber der Markt, der Modemarkt spuckt uns in die Suppe und sagt uns, wir haben manchmal doch nur einen Arm und müssen asymmetrische T-Shirts tragen, wo ein Arm kalt ist und der andere ist bekleidet. Und das ist ja schon interessant, weil wir haben halt zwei Arme. Und wenn ich auf einem friere und auf dem anderen dann ein Kleidungsstück trage, dann frage ich mich, wo ist jetzt diese kluge Entwicklung, von der alle sprechen? Warum lässt sich der Mensch das gefallen? Und ist es wirklich optisch so interessant, dass ich mir das antue, so rauszugehen?
Um bloße Funktionalität geht es bei der Mode also schon lange nicht mehr. Da sind wir wieder bei Roland Barthes und der Sprache der Mode. Es scheint nicht nur darum zu gehen, hier etwas auszudrücken, sich zu positionieren. Es geht auch um die Sehnsucht nach Anerkennung, nach Bewunderung, nach Gemeinschaft in einem modischen Trend. Und um Einzigartigkeit. Doch je mehr hier als normal gilt, desto krasser müssen offenbar die modischen Mittel sein, um sich von der Norm noch abzusetzen. Von ressourcenschonender Weitsicht sind wir wohl ein ordentliches Stück entfernt. Wer an diesem Spiel mit immer neuen Ausdrucksmöglichkeiten durch Kleidung am meisten profitiert, wer am Drang des Menschen nach optischer Einzigartigkeit verdient, ist die Modeindustrie. Ist sie es, die hier unsere Vernunft untergräbt, die mit immer neuen Lösungen für immer neue Bedürfnisse aufwartet? Wirtschaft und Normalität, Handel und Normalität. Wir sind jetzt schon in einigen Folgen auf diesen Zusammenhang gestoßen. In der Vereinheitlichung von Normen scheinen Industrialisierung und Globalisierung eine zentrale Rolle zu spielen. Mit diesem Verdacht mache ich mich auf den Weg zum Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermayr, dem Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz WIFO. In der nächsten Folge von Futurum Exactum spreche ich mit Gabriel Felbermayr darüber, wie das alles angefangen hat mit den Normen und wie dieses komplexe Netz aus Wirtschaft, Politik und Normen im Innersten funktioniert. Womöglich wird die Normalität von morgen konkreter, wenn wir eine der Triebfedern dahinter, die Ökonomie, verstehen. Weniger komplex wird es dadurch wahrscheinlich nicht. Aber mit einfachen Antworten wollten wir uns sowieso nicht zufrieden geben.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion wiener-denkwerkstatt.at.
Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Von der Idee zur innovativen Lösung, zum Exportschlager, zum Forschungsdurchbruch. Standards schaffen praktikable, nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Austrian Standards vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs zur Entwicklung von Standards, bringt über ein weitreichendes Netzwerk Fachwissen aus aller Welt nach Österreich und stärkt Organisationen in der effektiven Anwendung von Standards. Seit über 100 Jahren stellt Austrian Standards so sicher, dass eines zum anderen passt. Mehr Informationen zu den Lösungen und Produkten von Austrian Standards findet ihr unter www.austrian-standards.at sowie in unseren Shownotes. Austrian Standards. Driven by making sense.
Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.